Women for Europe. Frauen, die Geschichten schreiben. Ein Podcast von SheWorks mit Christine Heiden. Heute Simone de Beauvoir. Emanzipation und Gleichberechtigung als europäischer Wert. Wer waren und sind diese großartigen Frauen, die Europa gestalten? Darum geht es im neuen SheWorks Podcast. Europa, das ist ein gemeinsames Projekt von Männern und Frauen. Wir stellen Ihnen Frauen vor, die für unsere europäischen Werte stehen. Mein Name ist Heike Pilz-Enstrasser und ich darf Sie durch diese Podcast-Reihe begleiten. Unser Gast, der uns von Women for Europe erzählen wird, ist Christine Heiden. Servus, liebe Christine.
Servus, liebe Heike.
Bist du eigentlich schon einmal als Emanze beschimpft worden?
Natürlich. Also das passiert einem ja schnell, wenn man sich für Frauen einsetzt und wenn man, so wie ich, auch viele Jahre zu diesem Thema etwas schreibt, dann wird man immer wieder mal so bezeichnet. Ich finde das allerdings eher einen Ehrentitel, genauso wie wenn man zu mir sagt, du bist ja eine Feministin.
Also das bin ich auch. Das heißt ja eigentlich nur, dass ich mich für die Anliegen der Frauen einsetze. Und das ist vor allem auch die Gleichstellung der Frauen.
Genau. Und ich denke, gerade Europa und unsere europäischen Demokratien, die haben ja das sozusagen in ihre DNA, in ihre Verfassung eingeschrieben, dass wir von der Gleichheit aller ausgehen, von der Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger, von der Gleichheit von Männern und Frauen. Es gibt keine Unterscheidung nach Religion, keine Unterscheidung nach Ethnie, keine Unterscheidung nach Herkunft. Und das ist ein sehr, sehr hoher Wert, den wir hier in Europa haben, aber natürlich auch ein hoher Anspruch.
Das stimmt. Wir wissen, dass wir gerade bei der Gleichstellung noch immer dazulernen können und noch lange nicht am Ziel sind. Christine, auch die Gleichstellung der Frauen in Europa, gibt es da Vorkämpferinnen?
Da gibt es natürlich viele, viele Vorkämpferinnen, die zum Teil zur gleichen Zeit, zum Teil zu anderen Zeiten gekämpft haben. Ich möchte mich gerne, damit wir ein bisschen fokussiert sind, auf zwei Vorkämpferinnen in Frankreich fokussieren, wenn dir das recht ist.
Ich glaube, ich ahne, von wem du erzählen möchtest. Simone de Beauvoir.
Na, da hast du natürlich sofort den Schwarze getroffen. Bevor wir zu Simone de Beauvoir gehen, möchte ich aber gerne über eine quasi Vorkämpferin der Simone de Beauvoir berichten. Und das ist Alain de Gouges. Viele kennen sie nicht. Aber man sollte sich diese aufmüpfige Olympe de Gouges merken, denn sie war die erste, die in unserem Kulturkreis und ich glaube überhaupt in der Geschichte der Menschheit die Rechte der Frauen erklärt hat. Olympe de Gouges lebt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wir wissen alle, Ende des 18. Jahrhunderts, 1791, ist in Paris Revolution. Und während dieser Revolution, wo ja der Adel vertrieben worden ist, wo das Königshaus gestürzt worden ist, wo die Bürger und Bürgerinnen erstmals sozusagen die Macht übernommen haben, während dieser Revolution wurden die Bürgerrechte dann deklariert. Und Olympe de Gouges stellt fest, aha, jetzt werden da die Bürgerrechte erklärt. Und im Französischen heißt das ja les droits des hommes. Und Homme ist der Begriff für Mensch und Mann. Und sie sagt, okay, da ist wieder mal nur der Mann gemeint. Und was ist mit den Frauen? Wir haben in dieser Revolution mitgekämpft. Frauen waren tatsächlich in der Revolution ein wichtiger Faktor. Es gab ja Demonstrationen, große Brotdemonstrationen von Frauen. Frauen waren in den Versammlungen dabei, haben dort Reden gehalten, haben sich eingemischt und Olympe de Gouges war eine von ihnen. Man kann sich jetzt mal diese Olympe de Gouges vorstellen, das war so eine richtige kleine Abenteuerin. Sie stammte aus dem Süden Frankreichs, sie war eine Metzgerstochter und hat sehr jung geheiratet. Das war bei den Frauen damals üblich, mit 15 hat sie geheiratet, dann hat sie einen Sohn bekommen. Mit 18 war sie schon wieder Witwe, ihr Mann ist gestorben. Und für die Frauen der damaligen Zeit gab es ja nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten. Man konnte oder sollte eigentlich so schnell wie möglich wieder heiraten, gerade wenn man erst 18 war. Diese Olympe de Gouges hat aber gesagt, okay, das ist jetzt meine Chance. Sie wollte nämlich eigentlich immer Schauspielerin werden und Schriftstellerin. In ihrem Umfeld war ihr klar, da wird das nichts. dann muss sie schon in die Hauptstadt. Und sie bricht auf nach Paris und lebt den Rest ihres Lebens in Paris. Ihren kleinen Sohn gibt sie in Betreuung, aber das haben auch viele adelige Frauen gemacht. Also das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Sie schlägt sich dann in Paris mehr recht als schlecht durch. Sie wird Schriftstellerin, sie schreibt auch einige Theaterstücke und sie ist so ein wacher, aufgeschlossener Geist. Also sie nimmt auf, was da rundherum ist. Sie schreibt zum Beispiel ein Theaterstück gegen die Sklaverei. Das war damals schon ein Thema. In Amerika gab es ja dazu schon auch kriegerische Auseinandersetzungen. Und sie schreibt ein Theaterstück gegen die Sklaverei. Und als dann diese revolutionären Umbrüche beginnen, ist sie mit dabei. Für sie war das wunderbar. Sie ist eine, die sich da, glaube ich, sehr, sehr wohl gefühlt hat in diesen Umbruchszeiten. Und in diesen Umbruchszeiten hat sie dann mitgemischt und dann kam eben dieser Punkt, wo endlich die Möglichkeit bestand, diese Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die ja auch dann in der Europäischen Union so ein tragendes Motto geworden ist, das endlich auch in eine Deklaration zu gießen und dann sind die Frauen nicht dabei. Und Olympe sagt, also das geht jetzt nicht und schreibt eine Erklärung der Frauenrechte. Und diese Erklärung der Frauenrechte ist ganz einfach. Sie nimmt einfach den Text der Menschenrechtserklärung her und wandelt ihn für Frauen um. Und da heißt es zum Beispiel im ersten Artikel, die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich an Rechten. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Rechtssicherheit und vor allem das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. Artikel 3. Das Prinzip aller Souveränität ruht wesentlich in der Nation, die nichts anderes ist als eine Gesellschaft von Mann und Frau. Keine Körperschaft, kein Individuum kann Macht ausüben, die nicht ausdrücklich daraus hervorgeht. Und so schreibt sie alle diese Artikel. Das sind ganz moderne Forderungen, die auch wieder 200 Jahre gebraucht haben, bis sie wirklich umgesetzt worden sind. Und zum Schluss kommt bei ihr noch wirklich ein Appell und sie sagt, Frauen erwacht, erkennt eure Rechte. Frauen, wann hört ihr auf, blind zu sein? Ihr werdet noch mehr verachtet, noch mehr verhöhnt. Also sie sagt, wenn ihr euch nicht wehrt, sondern einfach euch fügt, wird man euch dafür nicht respektieren, sondern man wird euch erst recht ausnützen. Je kleiner ihr euch macht, desto mehr wird man das ausnützen. Das hat sie total erkannt. Und sie versucht, die Frauen da richtig aufzustacheln und zu sagen, jetzt ist die Chance, holt euch eure Rechte.
Sind denn die anderen Frauen mit der Forderung Olympe de Gouges mitgegangen?
Naja, das war schon immer in der Geschichte ein Problem und auch damals. Da gehörte natürlich einiger Mut dazu, dass man sich nicht unterkriegen lässt und sagt, okay, jetzt, selbst wenn mein Mann mit mir zu Hause dann den Rest des Tages schimpft oder grantig auf mich ist und alles sagen, du bist eine böse Emanzin oder sonst etwas, das stehen wir jetzt gemeinsam durch. Dieses Thema der Frauensolidarität, das war damals so schwierig, als es auch heute ist. Die meisten Frauen sind eigentlich wieder nach Hause gegangen und haben gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Und das hat natürlich die Olympe de Gouges schon ein bisschen aufgebracht. Sie war allerdings eine, ich finde, sie hat auch so viel Witz gehabt, weil diese Deklaration der Frauenrechte hat sie der Königin Marie Antoinette gewidmet. Das war ja die Tochter der Maria Theresia und die war während der Französischen Revolution das Feindbild schlechthin. L'Autrichienne, also die Österreicherin, der hat man die Schuld an allem gegeben, dass die einfach nicht zugelassen hat, dass der König Reformen gemacht hat und so weiter und so fort. Also sie war ein echtes Feindbild für die Revolutionäre und Olympe de Gouges widmet ihr ausgerechnet diese Erklärung der ersten Frauenrechte. Und warum? Weil sie sagt, diese Königin hat genau das gleiche Problem wie wir anderen Frauen. Sie wird in erster Linie als Frau gesehen. Ja? Auch sie hätte nicht alle Rechte gehabt, die man als Frau genauso wie als Mann haben kann. Nur weil sie privilegiert war, hat sie deswegen noch nicht mehr Rechte gehabt. Und Marie Antoinette wurde ja auch, wie wir wissen, als Kind eigentlich nach Frankreich verkauft, mehr oder weniger. Ja, also sie war Teil eines feudalen Handels, mit dem man sich ein Bündnis zwischen Österreich und Frankreich absichern wollte. Also das klingt zwar super, wenn man sagt, die wird Königin, aber in Wirklichkeit war das Teil eines Geschäftes, das man gemacht hat, eines Herrschaftsgeschäftes. Und Olympe de Gouges erkennt das und sagt, wir Frauen müssen lernen, uns nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, sondern zu sagen, wir haben alle die gleiche Geschichte. Ja? Die eine wird dort geboren, die andere da, die eine hat diese Möglichkeiten, die andere die. Aber dass wir Frauen sind, das ist für alle sozusagen das gleiche Manko. Und da müssen wir einfach über das hinwegsehen, was uns aneinander stört und das als Frau uns wahrnehmen und dann auch danach handeln. Also da hat sie ein bisschen Probleme gehabt und sie wurde natürlich dann auch, sie ist ja dann hingerichtet worden, sie ist auf der Guillotine gestorben, 1793, 2 Wochen nach der Königin, also nach der Bürgerin, wie sie dann geheißen hat, ist auch sie hingerichtet worden. Also sie hat auch die Revolution nicht überlebt. Und in einem Text über sie hat es danach etwas abfällig geheißen. Olympe de Gouges wollte Staatsmann werden und es scheint, dass die Verschwörerin vom Gesetz gestraft wurde, weil sie die Tugenden, die ihrem Geschlecht gebühren, verleugnete. Und dann kommt der Appell, Frauen liebt, achtet und tragt die Gesetze weiter, die eure Gatten an die Ausübung ihrer Rechte gemahnen. Seid einfach in eurer Kleidung, fleißig in eurem Haushalt, folgt niemals den Volksversammlungen mit dem Wunsch, dort selbst sprechen zu dürfen. Also kaum war die Revolutionärin weg, hat man die Frauen gleich wieder daran erinnert, was sich für sie eigentlich, was sich gehört und dass man sich auch ein mahnendes Beispiel an einer Frau nehmen soll, die zu viel gewollt hat. Auch ein Muster, das wir ja noch immer kennen.
Also den Satz, den ich von ihr kenne, ist, man wird als Frau geboren. Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht.
Genau, das ist jetzt der Satz, der schon sozusagen von ihrer Nachfolgerin im Geist kommt und das ist dann Simone de Beauvoir. Jetzt sind wir bei Simone de Beauvoir, 150 Jahre später. Sie wird geboren Anfang des 20. Jahrhunderts. Und Simone de Beauvoir ist tatsächlich dieser Satz, man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Das ist der Satz, mit dem sie berühmt geworden ist und der eigentlich dann alles das ausgelöst hat, was bis in unsere ganze Gender-Thematik, wo wir heute noch immer darüber diskutieren, hineinspielt. Was sagt sie in diesem Satz? Sie sagt, was ich gerade jetzt bei Olympe de Gouges gesagt habe, also und was in diesem Artikel geschrieben wird, man weist der Frau eine Rolle zu und sagt, das ist deine Rolle und die ist auch natürlich und die ist mit deinem Geschlecht verbunden. Und de Beauvoir sagt, das Geschlecht ist das eine, ja? Also unsere Fähigkeit, also unser Hormonhaushalt, unsere Fähigkeit, Kinder auf die Welt zu bringen, das ist das eine. Das andere ist, die Rolle, die uns damit zugewiesen wird, die ja über das hinausgeht, Kinder zu haben, die sich ja dann in unsere Rechte hineinzieht, wo dann Frauen Bildung verboten wird, wo Frauen sich unterordnen müssen, wo Frauen sich nicht kleiden dürfen, wie sie wollen, was auch immer. Und sie sagt, das ist etwas, das haben wir durch die Kultur mitbekommen und nicht durch die Natur. Es ist nur oft schwierig, das auseinanderzuhalten. Und die verhindern wollen, dass die Frauen ihre Rechte in Anspruch nehmen, die setzen das gleich. Die sagen, Kultur und Natur, das ist das eine. Sozusagen die Natur ist das Dominante und die Kultur ist eigentlich, sollte man gar nicht so wichtig nehmen. Spielt bis in unsere Debatten hinein mit Geschlecht, dass es sozusagen etwas eindeutig Männliches und etwas eindeutig Weibliches gäbe, wo man ja auch von der Wissenschaft her das gar nicht so eindeutig sagen kann. Aber was sie möchte, ist, dass man nicht festgelegt wird. Und Simone de Beauvoir versucht das in ihrem Leben auch selbst umzusetzen. Sie ist eine Bürgertochter aus Paris, also sie wird eigentlich in sehr gute Verhältnisse hineingeboren, bekommt auch eine gute Ausbildung. Die Familie hat nur dann infolge der ganzen Börsencrashes, die es in den 1920er Jahren gibt, verliert einen Großteil des Vermögens. Und Simone de Beauvoir muss dann auch selbst arbeiten gehen. Sie wird Lehrerin, wird Mittelschulprofessorin und beginnt aber daneben schon zu schreiben. Und mit ihrem Schreiben versucht sie immer, eigentlich was auch so eine typisch französische Tradition ist, eigentlich autofiktional, das heißt ihre eigene Geschichte, ihre eigene Erfahrung in Romane zu verarbeiten. Und 1949, also wirklich unmittelbar nach dem Krieg, veröffentlicht sie dann schon ein Buch, das heißt Le Deuxième Sexe. Auf Deutsch wird das übersetzt als das andere Geschlecht. Wenn man es eigentlich ganz exakt übersetzt, dann heißt es das zweite Geschlecht. Und de Beauvoir war auch unglücklich mit der Übersetzung ins Deutsche, weil dadurch genau das wieder zementiert wird. Wir haben in der christlichen Tradition durch die Schöpfungsgeschichten, die in der Bibel drinnen stehen, diese unheilvolle Geschichte, dass es immer zuerst, das heißt zuerst wurde der Mann erschaffen und nach dem Mann oder aus der Rippe des Mannes oder wie auch immer, die Frau. Ja? Und dadurch ist die Frau sozusagen immer das andere. Der Mann ist das Normale, die Frau ist das andere. Das habe ich jetzt bei der Olympe de Gouges auch gesagt, im Französischen, wo man sagt, l'homme, der Mensch, der Mann, diese Gleichsetzung. Und sie sagt, le deuxième sexe, also das zweite Geschlecht, das ist die viel neutralere Ausdrucksweise. Es ist das zweite und nicht ein anderes Geschlecht, weil sonst bin ich in dieser Unterscheidung. Gut, aber das konnte sie sich dann auch nicht so aussuchen. Aber mit diesem Buch, wo sie auch wieder quer durch die Geschichte versucht zu zeigen, wie hat sich denn das eigentlich alles entwickelt, dass Frauen in diese Rolle gedrängt werden oder in dieser Rolle landen, da setzt sie wirklich sozusagen ein monumentales Werk in die Nachkriegszeit hinein. Und mit diesem Werk, muss man sagen, beeinflusst sie dann auch sehr stark die spätere Frauenbewegung. Bei de Beauvoir muss man dazu sagen, um sie zu verstehen, sie war ja die Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre, den man vielleicht auch kennt. Das war ein sehr berühmter Philosoph, Schriftsteller. Und Jean-Paul Sartre und sie haben eine sogenannte offene Beziehung geführt. Sie haben sich darauf verständigt, dass sie auch nicht heiraten wollen, um nicht in diese Klischees hineinzufallen. Sie haben auch keine Kinder gehabt. Auch das hätte wahrscheinlich in ihrer Vorstellung das einfach schwierig gemacht, diese Gleichstellung zu haben. Sie haben ein sehr intellektuelles Leben geführt, hatten sehr viele intellektuelle Freunde, waren eher weltanschaulich dem Marxismus zuzuordnen, auch dem Existenzialismus. Also haben auch jede religiöse Begründung vom Menschsein abgelehnt. Und das spielt natürlich auch in diese Debatten von Mann und Frau immer hinein. Also eine Gesellschaft nüchtern anzuschauen und nicht sich mit mythologischen oder religiösen Geschichten sozusagen die Chancengleichheit verbauen. Und de Beauvoir hat das bis zu ihrem Lebensende dann auch durchgehalten und wurde wirklich eine hochverehrte Ikone der europäischen Frauenbewegung.
Wie weit sind wir in Europa mit der Gleichstellung der Frauen? Was meinst du, liebe Christine?
Naja, ich glaube, dass wir tatsächlich sehr, sehr viel erreicht haben. Also wir sind in sehr vielen Bereichen wirklich sehr weit. Also so ganz dezidierte rechtliche Benachteiligungen leistet sich eigentlich keine europäische Demokratie mehr. Wo wir wirklich noch Probleme haben, das ist, glaube ich, eher in dieser, wie soll ich sagen, in der Mentalität. Ja, wir haben noch immer das Thema zum Beispiel der Gewalt gegen Frauen. Ja, das noch immer aufgrund dieses Gefühl der Übermächtigkeit, Frauen zum Beispiel, wenn sie sich trennen wollen, wirklich gefährdet sind. Einerseits, dass sie Gewalt ausgesetzt sind oder dass sie sogar ermordet werden. Ja. Wir haben auch noch immer das Problem, dass zum Beispiel die finanzielle Gleichstellung von Männern und Frauen wirklich ein Problem ist. Dass gerade Familiengründung für viele Frauen heißt, dass sie dann einfach finanziell wesentlich schlechter dastehen und viel mehr Risiken tragen als die Väter der Kinder für ihr späteres Auskommen, dass sie sich dann auch mit viel höherem Risiko trennen, wenn zum Beispiel eine Beziehung schief geht. Wir haben auch noch immer ein Manko dort, wo es geht, Frauen zum Beispiel in die Naturwissenschaften oder Frauen in politische Ämter, also dort, wo man auch tatsächlich eine Gesellschaft gestalten und entscheiden kann. Das sind einerseits die Strukturen, die noch ein bisschen hinten sind, aber da müssen die Frauen auch selbst noch ein bisschen mutiger werden und im Sinne der Olympe de Gouges einfach die Chancen der Zeit nützen und auch für sich selbst einstehen und für sich selbst kämpfen. Aber wie erlebst du das bei euch, bei She Works? Wie ist das?
Also bei uns, da kann ich wirklich ein Lied von singen, angefangen, weil wir doch die Thematik Berufsorientierung, Berufswiedereingliederung, angefangen von der beruflichen Gleichstellung, sei es Karriereplanung, genauso das Thema Gleichstellung finanzieller Entlohnung, die Care-Arbeit, Kinderbetreuung. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen und enden kann, soll. Dieses Thema ist einfach gegenwärtig.
Und ihr versucht ja, glaube ich, auch bei euren Kursen und euren Ausbildungen mit Frauen genau an diesen Punkten zu arbeiten, oder?
Absolut, absolut, ja.
Ja, ich glaube, wir haben in Europa, was die Gleichstellung von Frauen angeht, wirklich sehr, sehr viel erreicht. Wir sind, glaube ich, momentan an einem Punkt, wo es darum geht, das Erreichte auch zu halten. Und da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen, dass man sich nicht, weil es vielleicht manchmal anstrengend und mühsam wird, wieder zurückdrängen lässt. Ja? Also wenn es in den sozialen Medien so Tendenzen gibt wie Tradwives und so, die wieder behaupten, es wäre wunderbar, wenn man das Hausweibchen spielt, dann muss man schon wirklich die jungen Frauen auch darauf aufmerksam machen, dass es vielleicht dieses Idyll nur in der Social-Media-Welt gibt und in Wirklichkeit aber nicht. Und da gibt es auch von Simone de Beauvoir einen Satz, den ich vielleicht noch mitgeben kann. Sie hat mal geschrieben, wenn man uns sagt, immer schön Frau bleiben, überlasst uns nur all diese lästigen Sachen wie Macht, Ehre, Karrieren. Seid zufrieden, dass ihr so seid, wie ihr seid. Erdverbunden, befasst mit den menschlichen Aufgaben. Wenn man uns das sagt, sollten wir auf der Hut sein.
Solange es noch Frauen gibt, die, weil sie als Frau geboren sind, weniger Chancen haben, da glaube ich, ist einfach noch viel zu tun.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, wir werden in diesem Sinne auch Feministinnen bleiben. Und wenn man unsere Manze schimpft, dann sagen wir wunderbar, ein Ehrentitel.
Lieben herzlichen Dank, liebe Christine, für diesen wirklich spannenden, für Sie diese spannende Podcast-Serie-Reihe. In der nächsten Folge reden wir dann über einen anderen wichtigen europäischen Wert. Da geht es um Zivilcourage, um Mut, um Widerstand. Wie immer verraten wir noch nicht, von wem wir erzählen werden. Für heute sage ich danke, danke liebe Christine, danke euch allen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.